Johannes 6, 37. Es ist ja so, dass wir am ersten Sonntag im Jahr diese Tradition haben, schon, ich weiß nicht wie lange, aber seitdem ich hier dienen darf, haben wir das jeden Sonntag im Jahr, neun Jahr, das so gemacht, dass wir über die Jahreslosung der Deutschen Evangelischen Allianz gesprochen haben. Ja? Und das ist eine schöne Tradition und es ist immer wieder interessant für mich persönlich zu sehen, welche Texte dann auch gewählt werden von, ja, von den Kirchenfunktionären, sage ich mal. Und die diesjährige Jahreslosung, mir fehlt das Wort, um das zu beschreiben, was ich wirklich empfinde. Ich denke, die diesjährige Jahreslosung im Zusammenhang dessen, was wir im Moment sehen, auch in der deutschen Kirche, ist makaber. Versteht ihr das Wort makaber? So ein bisschen nicht passend, ja, fast schon, es ist fast schon wie ein Spott. Kommt mir so vor. Ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es nicht, aber mittlerweile ist das so in Deutschland, in den Kirchen, zumindest in Landeskirchen ist das so, dass man einen Impfpass zeigen muss, bevor man reingelassen wird in die Gemeinde oder in die Kirche. Und wenn du keinen Impfpass hast, kommst du auch nicht rein. So, ich habe ein Interview gesehen mit einer älteren Dame, die in eine Kirche, die zur Kirche gehen wollte, zum Gottesdienst und wurde nicht reingelassen. Die sagt, die kennen mich. Ich bin geimpft, aber ich habe den Pass nicht dabei und die lassen mich nicht rein. Und der Vers, der aber als Jahreslosung von der Deutschen Evangelischen Allianz gewählt worden ist, ist dieser. Und das ist der Hammer. Jesus sagt, alles, was zu mir kommt, das werde ich oder den werde ich nicht hinausstoßen. Ich lese mal den Vers als Einheit. Alles, was mir der Vater gibt, sagt Jesus, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, das finde ich widersinnig, nicht wahr? Jesus sagt, jeder, der kommt, der soll kommen. Und hier sind aber die Kirchenfunktionäre und sagen, no, du kannst nicht kommen, weil du bestimmte Auflagen nicht erfüllt hast. Ja? Und das ist es, warum ich denke, warum ich sage, das ist makaber. Ja, diesen Vers, genau diesen Vers als Jahreslosung zu nehmen. Und das zeigt uns noch einmal, wie bibelfremd, wie jesusfremd die deutsche Kirche eigentlich mittlerweile ist. Sie ist nicht eine Institution, die den Menschen Hoffnung gibt, die den Menschen Mut macht, sie ist ein Teil des Problems, des ganzen Problems. Und deshalb war es auch gewesen, und ich war eigentlich nicht überrascht, das zu hören, bei der letzten Befragung in Deutschland sagten, stellt euch mal vor, 96% der Deutschen, dass die christliche Kirche, ob es nun katholisch ist oder evangelisch, irrelevant ist. Irrelevant meint, es hat keine Bedeutung. 96% der Befragten. Und das sehen wir dann auch, und ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber bei der Vereidigung des Bundespräsidenten Scholz wurde zum ersten Mal der Name Gottes weggelassen. Überhaupt nicht erwähnt, zum ersten Mal. Und das zeigt uns, ja, in welche Richtung Deutschland auch unterwegs ist, schon seit Jahrzehnten. Ja. So, wo ist aber der christliche Glaube heute relevant? Ja, wir schauen nach Iran, wo mehr und mehr Moslems zum Glauben kommen, wo die christliche Gemeinde sich trotzdem trifft, auch wenn die Regierung sagt, ihr könnt nicht und wir werden euch ins Gefängnis werfen. Die treffen sich trotzdem. Die Gemeinde in Iran, sie leben richtig nach dem Prinzip, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Aber wie auch immer, ihr Lieben, die Kirchenfunktionäre, das sind keine geistlichen Führer mehr in Deutschland. Das sind keine geistlichen Führer. Die Kirchenfunktionäre in Deutschland werden sich vor Jesus Christus eines Tages verantworten müssen für das, was sie getan haben. aber wir werden für uns gerade stehen müssen. Stimmt's? Jawohl. Und gemeinsam will ich deshalb mit uns über dieses sehr schöne Wort eigentlich unseres Herrn nachdenken, das als Jahreslosung der Evangelischen Allianz gewählt worden ist. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So, und überschrieben habe ich diesen Vers mit den Worten: Hier haben wir eine Einladung des Herrn Jesus zu der Zuversicht. Ja? Wenn wir in den Vers schauen, dann lesen wir, dass Jesus sagt, alles, was mir mein Vater gibt. Und wir verstehen, hier geht es um solche, die zu Jesus kommen können, die zu Jesus kommen werden. Ja, Jesus spricht von diesen Menschen. Und deshalb wäre vielleicht die passendere, bessere Übersetzung eigentlich: Jeder, den mein Vater mir gibt, wird zu mir kommen und ich werde ihn nicht hinausstoßen. Und das ist das Erste, was wir oder das ich für uns bemerken will. Es geht in diesen Worten Jesu um ein Geschenk des Vaters an unseren Herrn Jesus Christus. Ja? Das ist ein faszinierender Gedanke. Überlegt einmal. Wir als Gläubige sind eigentlich ein Geschenk des Vaters an Jesus Christus. Ja? Das ist der erste Abschnitt, den wir gemeinsam überdenken wollen, hier in Vers 37. Er spricht von dem Geschenk des Vaters an seinen Sohn. Nun, wir kommen gerade aus der Jahreszeit, wo wir manche Geschenke gegeben haben und manche Geschenke vielleicht auch empfangen haben. Aber eins verstehen wir doch sehr gut im Zusammenhang der Geschenke, oder sollten wir verstehen, ja? Wir sind doch nicht verpflichtet, jemandem irgendetwas zu geben, oder? Habt ihr euch verpflichtet gefühlt, etwas zu schenken? Nein. Wenn wir eine Person schätzen, wenn wir sie lieben, dann wollen wir sie beschenken. Stimmt's? Dann geben wir gerne. Ja, dann schenken wir gerne. Und mit dem himmlischen Vater ist es genauso. Weil er seinen Sohn liebt, der absolut gehorsam gewesen ist, gelebt hat, gibt er ihm ein Geschenk. Und das sind Menschen des Glaubens. Wir lesen in Hebräer 5 einen sehr interessanten Vers. Hebräer 5, Vers 8 steht geschrieben: Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Interessant. Jesus Christus hat den Gehorsam gelernt. Er hat gehorsam gelebt vor seinem himmlischen Vater. Und wir stellen deshalb fest, dieses Geschenk ist Jesus deshalb gegeben, weil er gehorsam war und gelitten hat. So lasst uns als Erstes dann auch zu dem Charakter des Geschenks etwas sagen. Dazu spricht ja dieses Wort des Herrn Jesus. Und der Charakter des Geschenkes ist erkennen in dem Wort alle. In manchen Übersetzungen steht alles, aber eigentlich ist es auf Menschen bezogen, die gehen können, zu Jesus kommen können. Alle oder jeder, das ist der Charakter des Geschenkes. Dieses Wort spricht von allen Sündern in der Vergangenheit, die gerettet wurden, die heute noch gerettet werden und die noch gerettet werden sollen in der Zukunft. So, es geht hier mit dem Wort alle um die Summe der Geretteten aller Zeit. So, wenn Jesus sagt, jeder, dann spricht er, und lass mich das mal ruhig das einmal so tun, ja, ich nenne einfach die Namen, die im Alten Testament erwähnt werden, von denen gesagt wird, das sind die Heiligen des Alten Testaments. Wer ist das? Da ist Henoch. Wer noch? Hiob, Abraham. Wer noch? Moses, Jakob, Isaac und so weiter und so weiter. David. Ja. Dann schauen wir in die Evangelien, Matthäus, Markus, ja, Lukas. Wir schauen in die neutestamentlichen Briefe, Apostel Paulus. Wir lesen von einer Lydia, die eine Purpurkrämerin gewesen ist. Und dann ist da noch der Ed, der in Russland geboren ist. Und Siegfried, der, wo bist du geboren, Siegfried? Ostpreußen?
Polen.
Polen? Und ihr auch. Ja, ihr gehört zu diesen Geretteten, die als Geschenk vom Vater Jesus Christus gegeben werden. Alle Sünder, die gerettet wurden und noch gerettet werden sollen, ja, werden Jesus als Geschenk vom Vater gegeben. Ja. Wunderbar, sich das einmal zu vergegenwärtigen, aber dann fragen wir uns natürlich auch Folgendes. Und diese Frage habt ihr bestimmt auch gehabt. Naja, wir denken, was ist das denn für ein Geschenk? Ja? Auf manche Geschenke kann man ja gern verzichten. So, was war das überflüssigste Geschenk, was ihr je bekommen habt? Die 112. Krawatte? Oder die bunten Socken, die man sowieso nicht anzieht? Oder vielleicht ein Päckchen Kaugummi? Ich weiß auch nicht. Ja, es gibt überflüssige Geschenke. Ja, aber das ist nicht so mit diesem Geschenk, von dem wir hier reden in unserem Text. Woher weiß ich das? Ihr Lieben, das Geschenk des Vaters in den Heiligen aller Zeiten ist ein Geschenk, das Jesus eigentlich haben wollte. Woher wissen wir das? Wir schauen in das Wort. Lukas 19, Vers 10 wird Folgendes gesagt. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war sein Ziel, das war seine Absicht. Ja, das war die Absicht seines Kommens. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ihr Lieben, er hat gefunden und er findet sie immer noch, die ja, in Sünde verloren sind. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinaufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und jetzt hört mal zu. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Die Freude, von der hier die Rede ist in Hebräer 12, Vers 2, ist nicht nur die Herrlichkeit bei seinem himmlischen Vater, ist nicht nur die Ewigkeit, es sind ebenso die Erlösten, für die Jesus das Heil erwirkt hat und die das Geschenk, das da ist, ja, angenommen haben und nun zu den Heiligen auch gehören dürfen. Wunderbar. Ja? Und was ist der Charakter? Sag mal, der Charakter oder das Charakter? Der Charakter, nicht? Des Geschenks? Das Wort sagt alle. Alle. Ja? Das nächste, was ich ganz kurz ansprechen will, ist, wer an diesem Geschenk eigentlich alles beteiligt ist. Und das ist auch nicht schwer zu sehen, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen und lesen. Wer ist beteiligt? Der Heilige Vater ist an dem Geschenk beteiligt. Ja, er gibt uns Jesus, wie das Wort sagt, von Ewigkeit her, Epheser 1, Vers 4. Jesus ist daran beteiligt. Er starb am Kreuz auf Golgatha für uns, Johannes 15, 14 und 16, Jesus spricht darüber. Der Heilige Geist ist auch mit beteiligt, in welcher Weise er ruft die Sünder, er wirkt an ihnen, ja, Johannes 6, 44 und 65. So, die Dreieinigkeit Gottes, der dreieinige Gott ist an diesem Geschenk beteiligt. Und dann will ich auch ganz kurz natürlich zu der Konsequenz des Geschenkes etwas sagen. Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wir hören eins heraus. Wenn Jesus das sagt, wir hören kein Zaudern. Jesus sagt nicht, sie werden hoffentlich kommen, sie werden möglicherweise kommen oder wahrscheinlich kommen. Jesus sagt das, was die Realität ist. Er sagt, sie werden kommen. Und alles in allem können wir Folgendes sagen. Und das ist, wie man im Englischen sagt, the bottom line. Gottes Angebot gilt allen Menschen. Stimmt's? Jawohl. Das steht in dem Wort Gottes. Es steht geschrieben, wer da will, der komme. Offenbarung 22, Vers 17. Jeder, der zu Jesus kommen wird, oder will, wird gerettet werden. Stimmt das? Das ist, was Jesus sagt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Diejenigen, die nicht kommen werden, die werden nicht gerettet. Das ist, was das Wort sagt. Und das ist, wie man sagt, the bottom line. Ja? Und dabei belassen wir das heute Morgen, weil ich mit uns auf den zweiten Abschnitt des Verses uns konzentrieren will. Und das ist eigentlich die Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und in dieser Aussage des Herrn Jesus sehen wir doch die überwältigende Gnade des Herrn Jesus. Ja? So, was ist das Ausmaß seiner Gnade? Jesus sagt, der kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dieses Wort zu Jesus kommen ist doch sehr, sehr wichtig. Und wir verstehen das. Nicht derjenige, der zur Kirche kommt, der wird gerettet. Nicht derjenige, der von sich meint, dass er ein besserer Mensch ist, wird gerettet. Wer wird gerettet? Der zu Jesus kommt. Der zu Jesus kommt. Das ist das Entscheidende. Ja? Wenn wir in Buße zu Jesus kommen, und das ist der Zusammenhang des Neuen Testaments, wird Jesus uns nicht hinausstoßen. Schaut einmal in den 40. Vers. Dort wird gesagt, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ja, alles, was der Mensch tun muss, ist zu sehen und zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Wenn er das erkennt, dass Jesus der einzige Retter ist, der einzige Erlöser, dann ist die einzige Chance für ihn diese, dass er sich aufmacht und zu Jesus als dem Retter geht und Buße tut, ja, und ihm sein Leben anvertraut. Und uns ist doch auch dieses klar, ja, dass wenn der Mensch tatsächlich, und da gibt es überhaupt keine Frage, wenn wir tatsächlich als Menschen erkennen, wer Jesus ist im Vergleich zu uns, ja, dann wissen wir, dass wir als sündige Menschen Buße tun müssen, ja. Wenn der Mensch die Heiligkeit des Herrn Jesus Christus erkennt, dann wird er nicht mehr blind sein für seine Verderbtheit, für seinen Egoismus. So, die Erkenntnis der Sünde bringt den Sünder zu Jesus. Und ich habe das schon einmal gesagt. Und das spricht wiederum eigentlich für den Zustand der deutschen Kirche. Ich will da nicht rumhaken, aber es ist schon bemerkenswert, dass ein Pastor in einem öffentlichen, in einer öffentlichen Sendung in Deutschland sagt, für mich muss niemand sterben. So, was sagt euch das? Er weiß nichts darüber, was die Heilige Schrift sagt. Oder er glaubt es nicht. Er weiß es vielleicht, aber er glaubt es nicht. Wenn jemand sagt, für mich musste niemand sterben, der hat keine Ahnung über die Heiligkeit Gottes, noch hat er wirklich eine Ahnung über seine Sündhaftigkeit als Mensch. Und es ist zweierlei, ihr Lieben, es ist zweierlei. Wenn ich das so etwas sage in meiner privaten Kammer, ja, wo mich keiner hört, ich kann manche Dinge sagen, Gott hört es, aber die anderen Menschen hören nicht. Aber hier schauen Millionen, Hunderttausende schauen zu und hören einen Pastor sagen, für mich muss niemand sterben. Ihr Lieben, für diese Menschen ist ein schlimmeres Gericht vorbehalten als für solche, die in ihrer Kammer sagen, ich glaube nicht. Das glaube ich. Ja? So, wenn wir die Heiligkeit unseres Herrn Jesus Christus oder wenn ein Mensch die Heiligkeit des Herrn Jesus sieht, wirklich erkennt, und das ist doch, was der Heilige Geist im Herzen des Menschen wirkt, da muss er erkennen, Mensch, ich als sündiger Mensch, ich kann vor Gott nicht bestehen, der so heilig, so gewaltig ist. Das ist also das Ausmaß seiner Gnade. Jesus sagt, jeder, ja, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und nun kommen wir zu der Kraft seiner Gnade. Und das ist auch wichtig, und wir wissen das, aber ich unterstreiche es für uns noch einmal an diesem ersten Sonntag des Jahres 2022. Was ist die Kraft, die Autorität der Gnade Jesu? Jesus sagt, ich werde nicht hinausstoßen. Und hier sind aber die Kirchenfunktionäre, die sagen, du kommst nicht rein. Und vielleicht kommt ein Mensch tatsächlich in seiner Not, in seiner Angst, lebend in dieser dunklen Zeit, und er will eine Antwort haben. Und da steht einer vor der Tür und sagt, du kommst nicht rein, wenn du keinen Pass hast. Ihr Lieben, jeder, der Gottes Ruf hört und zu Jesus kommt, er wird von Jesus nicht abgewiesen, das wissen wir. Und das gebrauchte Wort an dieser Stelle, hinausstoßen, denn werde ich nicht hinausstoßen, ist eigentlich ein sehr starkes. Es heißt, ich werde ihn nicht hinauswerfen, wie so ein Ball, weg. Das meint, dass ganz gleich, wie unser Leben vorher gewesen ist, wenn wir zu Jesus kommen, brauchen wir keine Angst zu haben, dass er uns wegwirft. Ja, wie so ein Stück Abfall. Oh, du bist nicht würdig. Und da haben wir wunderbare Illustrationen auch in den Evangelien, wo Menschen, mit denen wir nichts zu tun haben, würden zu Jesus kommen. Und Jesus nimmt sich ihrer an. Aber er sagt, du kannst nicht so bleiben, wie du willst, geh und lebe, wie du willst. Nein, 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 nein. Er sagt, ja, tu Buße. Oder lebe, wie Gott es will, dass du lebst. Du kannst nicht so bleiben. Ja? Er spricht mit den Zöllnern, die zu ihm kommen. Er spricht mit den Prostituierten, die zu ihm gekommen sind. So, Jesus wird nicht hinauswerfen. Drei Menschen, und das ist so interessant, ich habe nie darüber nachgedacht, jetzt beim Vorbereiten dieser Predigt bin ich drauf gekommen, oder darauf aufmerksam, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, sage ich mal so. Drei Menschen sind es in den Evangelien, die Jesus während seines Dienstes auf der Erde aus den Toten auferweckt hat. Das heißt, es wird nur von drei berichtet. So, kann sein, dass mehr waren, wir wissen es nicht, aber von drei wird berichtet, dass Jesus sie aus dem Tod auferweckt hat. Da ist einmal die Tochter des Jairus, erinnert ihr euch? Ja, junges Mädchen, ja, Jesus weckt sie auf aus den Toten. Dann ist da der Sohn der Witwe aus Nain, ja, Lukas 7. Und dann ist da noch der Lazarus, ja, der Freund Jesu, Johannes 11. Und jeder dieser dreien war tatsächlich tot. Ja? Aber auch wenn sie diese Gemeinsamkeit hatten, dass sie tot, tatsächlich tot waren, war da doch ein Unterschied bei diesen drei Menschen zu sehen. Und der Unterschied ist dieser. Die Tochter des Jairus war einige Minuten wahrscheinlich tot gewesen. Der Sohn der Witwe war etliche Stunden tot gewesen. Und Lazarus war etliche Tage tot. So, sie waren alle wirklich tot, aber sie befanden sich in verschiedenen Stadien der Verwesung. Und dasselbe ist wahr für den verlorenen Sünder. Ich werde das gleich erklären. Jeder Sünder ist verloren in seinen Verfehlungen und Sünden. Keiner ist geistlich toter als der andere. Der verlorene Sünder ist geistlich tot. Punkt. Das meint, der verlorene Kirchengänger, ein Mensch, der zur Kirche geht, aber sein Leben Jesus Christus nie anvertraut hat, ist geistlich tot. Er ist tot. Er ist nicht lebendiger als der Alkoholiker, der da an der Straßenecke liegt, ja? Und eigentlich, von dem wir denken würden, er ist viel weiter entfernt von der Gnade Gottes oder von Gott überhaupt als der Kirchengänger. Der einzige Unterschied zwischen einem Kirchengänger, der geistlich tot ist, und einem Alkoholiker, der geistlich tot ist, ist der Grad ihrer Verwesung. Auch wenn der Kirchengänger genauso tot ist wie der Alkoholiker, ist es der Alkoholiker, der doch viel schlimmer riecht als der Kirchengänger, sage ich mal. Und wir verstehen genau, was ich meine. Warum? Weil die Sünde des Alkoholikers größere Verwesung anrichtet als wie die Sünde des verlorenen Kirchengängers. Aber, ihr Lieben, wenn man verloren ist, ist man verloren, ob man an der Straßenecke liegt oder auf der Kirchenbank sitzt und nicht zuhört und alles an sich vorbeigehen lässt und sein Leben Jesus nie anvertraut hat. Geistlich tot meint geistlich tot. Und Jesus kann und Jesus wird retten, wenn der verlorene Kirchengänger oder Alkoholiker zu ihm kommen. Stimmt's? Natürlich. Das ist, was Jesus sagt. Das ist eine Verheißung. Er wird niemanden hinausstoßen. Das ist die überwältigende Gnade des Herrn Jesus. Dass wenn ein Sünder kommt, Jesus wird ihn annehmen. In Buße kommt, Jesus wird ihn annehmen. In den Versen 38 und 40, oh, ich muss zur Landung ansetzen, aber ich bin fast zu Ende. Ich will nur ganz kurz sagen, Versen 38 bis 40 geht es um die Zusicherung der Erlösung und das wollen wir uns heute nicht anschauen, vielleicht ein anderes Mal. Aber das wollen wir auf jeden Fall festhalten für uns heute Morgen. Und das ist, was Jesus wirklich sagt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Frage für uns persönlich heute Morgen ist die, bin ich zu Jesus gekommen in Buß? Habe ich mein Leben Jesus Christus anvertraut? Ja. Und ihr Lieben, als Nachfolger dieses wunderbaren Herrn sind wir heute eingeladen, auch zu kommen. Einmal, natürlich im Zusammenhang unserer Predigt, wenn wir es nie getan haben, wenn wir unser Leben Jesus nie anvertraut haben, heute ist die Gelegenheit, zu Jesus zu kommen. Aber für die, die das getan haben, die sind eingeladen, zum Tisch des Herrn zu kommen. Warum? Das wissen wir auch. Das Abendmahl erinnert uns daran, in welch einer Gnade wir tatsächlich stehen. Ja, als Menschen, die ihr Leben Jesus anvertraut haben. Dass wir in diese geistliche Familie hineingehören, hineingeboren worden sind durch den Heiligen Geist. Das ist doch etwas Herrliches. Das ist etwas Wunderbares. Und Jesus lädt uns selber ein, zu seinem Tisch zu kommen, damit wir uns noch einmal vergegenwärtigen, was geschehen ist, aber auch, welch ein Vorrecht es doch ist, zu Jesus zu gehören und wie gut wir es eigentlich doch haben. So wollen wir uns einladen lassen zum Tisch des Herrn. Wenn wir um die Vergebung unserer Sünden wissen, ja, wollen wir uns einladen lassen, wollen wir teilnehmen und wir wollen dankbar sein für das, was für uns geschehen ist. Und wir wollen dankbar sein für diese außergewöhnliche Gnade, die wir in unserem Leben erfahren haben. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Ihr Lieben, lasst uns gemeinsam, welches Lied war das? 241? 241 aufschlagen und vorbereitend zum Abendmahl dieses Lied singt 241.